Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Mit dem Ende des Wintersports ist nun für uns auch der Winter zu Ende. Der offizielle, inoffizielle Saisonstart der Formel 1 ist nun in Australien auch gestartet und es gibt eine Schwimmsensation zu vermelden. Das alles und noch viel mehr heute in der 155. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Und damit hallo auch wieder an David. Schön, dass wir uns hier heute wieder an diesem Montag hören.
Also auch herzliche Grüße nicht nur von den Schwimmen, sondern auch von den beiden Stimmsensationen. Hallo Benny.
Boah, wow. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ich freue mich, dass wir uns hier wieder zusammen treffen konnten und ja über die Sportnews der vergangenen Woche reden können. Heute wird es, glaube ich, etwas kompakter, allein schon, weil der Wintersportblock doch sich auf eine Meldung begrenzt, ne?
Genau so ist es. Ich denke, wir müssen jetzt erstmal wieder so ein bisschen selbst klarkommen, wie wir das nächste halbe Jahr verbringen, jetzt wo der Wintersport natürlich in den letzten Tagen schon ein bisschen weniger geworden ist. Jetzt hatten wir das Skiflugfinale in Planica. Da haben wir am Sonntagmorgen einen Livestream zugemacht. Da auf jeden Fall gleich der Verweis am Anfang mal auf unseren YouTube-Kanal. Da gerne auch mal reinklicken. Da haben wir unter anderem auch über den Klassiker vom Abend davor gesprochen, also das Fußballspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Außerdem haben wir da noch, ja, wie gesagt, das Skispringen mehr oder weniger live mitkommentiert und direkt am Anfang des Streams, und das ist vielleicht auch sehr interessant, haben wir unsere Eindrücke vom Australian GP der Formel 1 direkt mit einfließen lassen. Der hat ja am Sonntagmorgen stattgefunden, deutscher Zeit. Ansonsten haben wir natürlich auch eine Menge vor heute. Wir sprechen zumindest noch mal ganz kurz über die Formel 1. Wir haben News aus Leichtathletik, Radsport, Darts, Snooker, wie immer. Die sehr, sehr spannende Handball-Bundesliga steht heute kurz vor dem Wintersport an. Wir haben Basketball, Eishockey, natürlich auch den Fußball, aber wir beginnen mit einer wahren Sensationsmeldung. Vorher müssen wir allerdings nur eins loswerden, und zwar einen herzlichen Dank daran, dass unsere Reels und Shorts so gut angenommen werden, Benny.
Ja, ganz genau. Das ist ja auch ein Format, was wir neu für uns entdeckt haben und auch eine Riesenchance für uns natürlich birgt, weil dadurch doch eine relativ große Aufmerksamkeit zumindest auf die Shorts bei uns und die Reels bei uns kommen. Das funktioniert soweit ganz gut. Wir werden jetzt wöchentlich immer mit den Highlights nochmal arbeiten und jeweils zwei personalisierte Videos von uns auf den sozialen Medien hochladen und besonders schön, dass es auch von euch so gut angenommen wird. Wenn ihr das noch nicht kennt, dann schaut natürlich bei uns auf Social Media rein, onthepitch_pod oder auf YouTube On The Pitch, der Sportpodcast, da sollte man mit uns mittlerweile auch finden.
Genau, da freuen wir uns weiter über euer Feedback und dann steigen wir direkt ein in sportliche Geschehen. Wir haben in der letzten Woche und wie gesagt auch in diesen kurzen Videoausschnitten, die wir dann eben auf den verschiedenen Social Media hochgeladen haben, über letzte Woche drei 13-jährige Tischtennisspielerinnen aus Deutschland gesprochen, die sensationell Silber bei den deutschen Meisterschaften gewonnen haben. Und ich möchte sagen, wir schließen dann diese Tradition, vielleicht entwickelt sich eine Tradition dieser jungen Talente an und setzen noch einen drauf, würde ich sagen, denn die Kanadierin Summer McIntosh hat in dieser Woche innerhalb von einer Woche zwei Weltrekorde im Schwimmen aufgestellt und die Kanadierin ist, wie gesagt, 16 Jahre alt. Das eine über die 400 Meter Lagen in 4 Minuten 25,87. Damit war sie eine halbe Sekunde schneller als Katinka Hoscu. Ist vielleicht der ein oder dem anderen von euch auch als Ungarin weltbekannt. Sehr, sehr Weltklasse-Schwimmerin gewesen. Und auch über die 400 Meter Freistil gab es einen neuen Weltrekord von McIntosh, und zwar in 3 Minuten 56. Und damit hat sie die Australierin Ariane Titmus mit 32 Hundertstel Sekunden ebenfalls verbessern können. Also Wahnsinn in dem Alter, hat auch schon einmal WM-Silbermedaille gewonnen. Aber ich glaube, wenn da weiter so gearbeitet wird, kann da noch richtig was draus werden. Was heißt richtig was draus werden? Sie hat zwei Weltrekorde aufgestellt, aber du weißt, was ich meine, Benny.
Ja, ganz genau. Und vor allem, wenn manche Fußballfans sagen, okay, die Leute werden ja immer früher ins kalte Wasser geworfen und in den Profibereich.
Ins kalte Wasser geworfen.
Ja, das passt jetzt besonders gut zum Schwimmen. Aber das trifft ja, wenn man außerhalb der Fußballbubble schaut, noch viel mehr zu. Ich meine, wir hatten Nathalie Armbruster, die mit 16 plötzlich in die absolute Weltspitze der nordischen Kombiniererinnen gelangt ist. Jetzt haben wir die zwei 13-Jährigen in einem Finale der deutschen Meisterschaft im Tischtennis gesehen. Jetzt die Geschichte einer jungen Schwimmerin, also das ist ja in anderen Sportarten eigentlich noch viel krasser, ne?
Ja, absolut. Das können wir auf jeden Fall so untermalen, dass es da eben genauso vorkommen kann. Genau aus dem Ja, Schwimmen ist sonst noch vielleicht erwähnenswert, dass auch die deutschen Sportlerinnen und Sportler sich ganz gut geschlagen haben. Da gab es jetzt die ersten WM-Qualifikationswettbewerbe und auch da gab es Weltjahresbestleistungen. Zum Teil müssen wir jetzt nicht die einzelnen Zeiten aufzählen, aber da können wir uns auf jeden Fall spätestens dann nächstes Jahr bei Olympia auf die ein oder andere große Leistung freuen. Wie gesagt, letztes Jahr war ja WM in Budapest, da hat unter anderem auch die besagte McIntosh schon 4 Medaillen gewonnen und Budapest wird auch dieses Jahr wieder WM-Austragungsort sein, allerdings in der Leichtathletik und auf die kommen wir später zu sprechen. Vorher nochmal ein ganz kurzer Blick in den Albert Park nach Melbourne, Benny, deine Eindrücke vom Formel-1-Wochenende, es war ja dann gerade gegen Ende hin wirklich bemerkenswert.
Ja, absolut. Also erstmal natürlich, Max Verstappen baut seine WM-Führung nochmal aus. Diesmal gewinnt er den großen Preis von Australien dann auch sehr deutlich. Was dahinter aber alles passiert, das ist umso spannender. Ich meine, wir hatten zwischenzeitlich auf Platz 2 und Platz 3, auch übrigens im Qualifying, die beiden Mercedes. Russell fällt dann aus. Hamilton wird am Ende Zweiter immerhin, das heißt, mit Mercedes wird zu rechnen sein. Auch Ferrari hatte wieder einen Ausfall zu verzeichnen. Also 3 rote Flaggen am Ende waren es ja, glaube ich, auch noch. Es gab so viel zu berichten in diesem Rennen. Am Ende natürlich diese Debatte, sollte man jetzt einfach noch mal aus der Box heraus starten? Oder sagt man, okay, die 3 Runden, die lassen wir jetzt so und wir blasen das Rennen jetzt ab? Eine riesige Diskussion ist dann ja entbrannt und was soll man dazu noch sagen? Aber es war das erste Rennen der Saison, was tatsächlich eine solche Spannung hatte, weil eben auch so viele Besonderheiten drin waren, ne?
Genau, deswegen hat sich das bewährt, was wir in den letzten 2 Wochen schon gesagt hatten, dass eben Australien für uns so der Saisonauftakt der Herzen ist. Da hat sich auf jeden Fall an beiden Tagen das frühe Aufstehen gelohnt, denn auch im Qualifying gab es wirklich bemerkenswerte Dinge, zum Beispiel, die eben dazu geführt haben, dass sowohl Valtteri Bottas im Alfa Romeo als auch vor allem Sergio Perez im Red Bull aus der Boxengasse gestartet ist. Der hat sich bei seiner Aufholjagd im Rennen dann doch eher schwer getan. Nico Hülkenberg von Platz 10 ins Rennen gegangen, am Ende dann, kurz vor dem Rennende dann zwischenzeitlich auf Platz 4 gelegen. Das wäre ja ganz knapp dann, und da wäre dann wieder eine ominöse Strafe für Carlos Sainz der Grund gewesen, weshalb Hülkenberg dann vielleicht sein erstes Podium hätte einfahren können. Mhm. Dazu kam es nicht mehr. Die dritte Startausstellung wurde zurückgesetzt vor den Unfall und dann war es dementsprechend ein 7. Platz mit 6 Punkten, die aber für Haas trotzdem überragende Leistung sind. Ebenso bei der McLaren in den Punkten, das ist ebenso überraschend und natürlich besonders bitter für Charles Leclerc, dass er nach seinem Ausscheiden in Bahrain auch hier wieder das Rennen nicht beenden kann, gleich in der ersten Runde ausgeschieden, ebenso wie gesagt, du hast es George Russell schon angesprochen. Wirklich bitter da. Alonso mit dem 3. Podest in Serie, das hat er gerade mit Platz 3 noch nie erreicht. Also er war schon 3-mal hintereinander auf dem Podest, natürlich, wenn man 2-mal Weltmeister ist, aber er war eben noch nicht 3-mal hintereinander Dritter und ich sehe im Moment keinen Grund, weshalb sich das in den nächsten Wochen auch ändern sollte.
Die Chancen sind auf jeden Fall da. Also natürlich wird sich, wie gesagt, da bin ich mir auch sicher, der Mercedes so langsam ein bisschen einschalten da vorne auch um die Podestplätze. Das heißt, es wird sicherlich nicht einfach und Ferrari, wenn das Auto dann doch mal da ist und zudem kein Crash passiert, muss man auch mit denen immer mal rechnen, zumindest, dass sie darum konkurrieren. Aber es sieht sehr gut aus, weil der Aston Martin ist natürlich top aufgelegt. Und wenn dann noch so ein hervorragender, routinierter Fahrer wie Alonso drin sitzt, dann kann es ja eigentlich auch nur so sein, dass da noch ein paar Podestplätze dazukommen, auf jeden Fall.
Genau, jetzt ist erstmal ein paar Wochen Pause, weil das China-Rennen ja abgesagt worden ist vor einigen Monaten. Also gibt es das nächste Formel-1-Rennen erst wieder Ende April. Ich glaube am 28., wenn ich mich nicht irre. Ich kann mal kurz gucken, was der Sonntag ist. Müsste der 8., nee, ist der 30. natürlich, habe ich jetzt Quatsch erzählt. Der 30. April, da ist das Rennen in Baku. Also jetzt ein bisschen Pause auch für die Teams. Und gerade Mercedes hat er aufleuchten lassen am Freitag und am Samstag mit den Leistungen da ein bisschen aufzuholen. WM-Stand, Verstappen 69 Punkte, Perez 54, Alonso 45. Dahinter Hamilton, Sainz, Stroll, Russell, Norris, Hülkenberg vor Charles Leclerc, das ist natürlich auch jemand oder generell ein Fakt, den man vielleicht nach 3 Rennen so nicht erwartet hätte.
Ja, das stimmt definitiv, das hätte man so wirklich nicht gedacht. Und das zeigt ja auch, so bestimmte Sachen, die kann man eben nie vorhersehen und auch in der Formel 1, neben der einen Konstante, die man mittlerweile eben hat, dass Max Verstappen eben doch höchstwahrscheinlich wieder Weltmeister wird, gibt es eben doch auch die Geschichten nebenan, die auch immer sich lohnen zu erwähnen und vor allem sich lohnen dann auch zu verfolgen.
Genau, so ist es. Wir haben noch zwei kleine Sachen. Zum einen, dass Aston Martin in der Konstrukteurs-WM gerade noch vor Mercedes steht. Mal gucken, ob sich das in den nächsten Monaten noch drehen wird. Die Tendenz geht eher in Richtung Ja als in Richtung Nein. Und die Anregung von Stefano Domenicali, dem Formel-1-Chef sozusagen, der angeregt hat, wenn es, und davon haben wir 6 Stück in diesem Jahr wieder, zu einem Wochenende mit einem Sprint-Qualifying oder Sprint-Rennen, darf man ja eigentlich nicht sagen, kommt, es so sein könnte, dass es 2 Qualifyings gibt. Das heißt, das Sprint-Qualifying ist nicht mehr dafür zuständig, die Startaufstellung für das Hauptrennen auszufahren, sondern es gibt für sowohl das Sprint-Qualifying, das klassische Qualifying am Freitagabend und dann am Samstagvormittag anstelle des dritten freien oder beziehungsweise dann zweiten freien Trainings ein zusätzliches Qualifying, dass das Rennen, das Hauptrennen am Sonntag dann bestimmt soll, hat 2 Gründe. Zum einen wird das Sprintrennen dadurch attraktiver gemacht, weil man eben, wenn man sein Auto kaputt fährt, nicht sein ganzes Startpositionspotenzial für den Sonntag verspielt, und auf der anderen Seite einfach die überflüssige Zeit, die zum Teil im dritten freien Training auch vor den Teams beklagt worden ist, wird durch ein zusätzliches Format geärgert. Aber sowohl Max Verstappen als auch ich, ohne das jetzt auf dieselbe Stufe stellen zu wollen, würden sagen, irgendwie ist das ja dann doch ziemlich revolutionär, und uns ist das angestammte Wochenendformat ganz lieb und jetzt vereinzelte Sprintwochenenden ganz schön, aber jetzt komplett das Ganze umzudrehen, schon abenteuerlich, Benny.
Ja, absolut. Also ich bin da auch bei euch, bei dir, Max Verstappen.
Bei uns, bei Max und mir, danke.
Und muss auch sagen, ich finde es immer kritisch, wenn so jetzt zwei Wertungswettkämpfe in gewisser Weise, zwei Wertungsrennen an einem Tag stattfinden. Ich finde das eigentlich auch sehr, sehr gut, dass man dann einen Wettbewerb hat, auf den man sich fokussieren kann pro Tag. Das ist, glaube ich, auch einfach sinnvoll, auch für die Sportler übrigens, dass sie wissen, worauf sie hinarbeiten und danach auch fertig sind für den Tag.
Wie schön, Benny, dass im Biathlon in Single Mixed und Mixed Staffeln nicht die gleichen Leute antreten.
Gott sei Dank, das, absolut. Ja. Und wenn du dir dann überlegst, das ist ja auch eine mental unfassbar anstrengende Situation in der Formel 1, und das dann doppelt mit so einer Anspannung hinzubekommen, das wird natürlich nicht einfacher und setzt natürlich die Athleten dann auch noch mal ein bisschen mehr unter Druck.
Genau so ist es. Wir werden das natürlich fleißig beobachten. Da ist noch nichts in Stein gemeißelt und wir halten euch dementsprechend auf dem Laufenden. Gerade wenn wir in den nächsten 3 Wochen auch nicht so ausführlich dann auf die Rennen schauen, weil keine sind, können wir darüber sicherlich nochmal sprechen. Und dann kommen wir zum Basketball und da bringt uns Benny mal auf den Stand der Dinge, was in NBA und BBL so los ist.
Ja, ganz genau. In der NBA, da sagen wir ja schon seit ein paar Wochen, so langsam geht's auf die Playoffs zu. Und jetzt stehen tatsächlich auch die nächsten Playoff-Kandidaten oder nicht nur die Anwärter fest, sondern auch Namen, die es schon geschafft haben. Dazu gehören unter anderem auch die Knicks, die jetzt in den Playoffs sind. Die haben ja unter anderem auch den deutschen Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein unter Vertrag und gewannen am Wochenende am Sonntag sogar gegen die Washington Wizards mit 118-109. Und damit ist jetzt denen ein Platz in der Finalrunde der Eastern Conference nicht mehr zu nehmen. Zudem sieht es auch weiter gut aus für die Lakers, die ja einen deutlichen Sieg gegen die Houston Rockets feiern, 134-109. 40 Punkte dabei unter anderem von Anthony Davis, bei den Lakers spielt er, und dann unter anderem auch Dennis Schröder. Also man merkt schon, einige Deutsche auch am Start. Ansonsten, ja, die Mavericks, da sieht's ganz düster aus. 130-132 verlieren sie gegen die Atlanta Hawks. Und da wird's ganz, ganz schwer mit den Playoffs. Ich glaube, das wird eher nichts mehr. Also ja, spannend zu sehen, was da so gerade aktuell losgeht. Und auch in der BBL geht's natürlich, bleibt's spannend, denn Alba Berlin bleibt weiter ganz nah an Bonn. Wir können hier ganz noch kurz auch noch mal hier auf den Spieltag gucken. Denn Alba schlägt die Fraport Skyliners deutlich mit 79-61 und kann damit natürlich weiterhin davon träumen, hier an Bonn dran zu bleiben und die Tabellenspitze zu buchen. Natürlich, wir sind hier in den Playoffs, also es wird auf die Playoffs zugespielt, das heißt, am Ende ist die Platzierung verhältnismäßig egal, trotzdem will man natürlich am Ende ganz oben stehen. Ansonsten bleibt es aber auch spannend, wie gesagt, Bonn schlägt Hamburg mit 76-66, Ratio Falm Ulm schlägt in der Verlängerung die BG aus Göttingen, auch das ist spannend, weil beide auf dem Playoff-Rang standen, beide stehen auch jetzt wieder auf einem Playoff-Rang, aber Ulm kämpft sich ran an die BG, die weiterhin noch Fünfter ist, Ratio Falm Ulm ist jetzt immer noch Siebter, also auch da sieht es sehr gut aus. Und ansonsten gucken wir vielleicht noch auf die anderen großen Teams da oben. Zum einen FC Bayern Basketball gewinnt gegen Ludwigsburg. Was ist vielleicht noch wichtig? ja, ich glaube, das ist so ungefähr das Wichtigste. Oldenburg verliert gegen Heidelberg 75-99. Und damit seid ihr jetzt auch hier auf dem Laufenden.
Genau, eine Meldung aus dem Basketball dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und das ist die Aufnahme von Dirk Nowitzki als erstem deutschen Basketballspieler in die NBA Hall of Fame. 2011 mit den Mavs ja NBA-Champion geworden. 14 Mal fürs All-Star-Team nominiert. 2006, 2007 schon zum wertvollsten Spieler gewählt worden. Also da hat Dirk jetzt endlich auch diesen Titel einheimsen können. Und wenn das einer sowohl sportlich als auch menschlich verdient hat, ist es einfach fucking Dirk Nowitzki, weil das ein cooler Typ ist. Und vor allem großer Sportler, der den Sport auch revolutioniert hat.
Ja, vor allem, wir haben oft natürlich aus deutscher Sicht doch auch eine besondere Sicht auf die deutschen Spieler oder Athleten aus Sportarten schätzen sie dann doch höher ein, natürlich, als sie eigentlich auch in der Sportart einzuschätzen sind. Aber Dirk Nowitzki ist in der NBA eine absolute Legende und eine riesige Persönlichkeit auf und neben dem Platz. Und ich glaube, das war nur eine Frage der Zeit, bis das passiert, oder?
Ja. Also für mich auf jeden Fall, hätte für mich auch gerne schon früher passieren können, aber mein Gott, besser spät als nie. Von daher blicken wir natürlich auch da immer gerne hin auf solche Neuigkeiten. Wir kommen zur Leichtathletik, da gibt es nicht so viele sportliche direkte Neuigkeiten, außer dass Deo Neugebauer und Niklas Kaul sich schon mit ganz guten Zehnkampfnormen für die anstehenden Großevents ausgestattet haben. Die anderen Zehnkämpfer kommen ja noch dazu, dann werden Rating und Götzes, die beiden bekanntesten Meetings, dahingehend anstehen werden. Man kann inzwischen Tickets für die deutschen Meisterschaften in Kassel kaufen, das ist gerade, wenn es bei uns vor der Haustür steht, eine ganz nette Sache. Mal gucken, ob wir das schaffen, am 8. und 9. Juli das Ganze. Da gibt es dann alle Entscheidungen für die deutschen Meisterschaften und dazu ganz wichtige Wettbewerbe im Hinblick auf die WM-Qualifikation für Budapest. Außer im Stabhochsprung, da werden die Wettbewerbe am Rheinufer in Düsseldorf stattfinden. Das gab es jetzt auch unter der Woche, wurde das bekannt gegeben. Einfach weil die Finals, also Zusammenschluss von verschiedenen anderen Sportarten in Düsseldorf stattfinden und damit die Leichtathletik da nicht eben komplett außen vor ist. Stabhochsprung in Düsseldorf. Das IOC, hat ja gesagt, wir überlegen, russische und belarussische Athletinnen und Athleten vielleicht wieder für Paris zuzulassen. Eine riesige sportpolitische Debatte, die wir jetzt hier nicht aufmachen müssen, aber die Leichtathletik stellt sich dagegen. World Athletics, der DLV und auch der Europäische Leichtathletikverband haben gesagt, sie werden von ihrer Position nicht abrücken und den Boykott weiter beibehalten. Eine verständliche Aktion, mal gucken, welche Konsequenzen das auf sportpolitischer Ebene hat. Und eine sehr hoffnungsvolle Meldung ist die des Comebacks von Thomas Röhler. Der Speerwurf-Olympiasieger und Europameister von 2016 und 2018 arbeitet hart an einem Comeback. Und das wäre natürlich sensationell, wenn er dabei mithilft, unter anderem auch Johannes Vetter und Co., das deutsche Speerwerfen, was ja in den letzten 10 Jahren wirklich erfolgreich war, wieder auf Kurs zu bringen, Benni.
Ja, das war echt eine Riesennachricht. Ich hatte den Namen gar nicht mehr so auf dem Schirm. Du musstest mich da eben nochmal updaten. Aber klar, da erinnern sich natürlich sicherlich noch viele dran, wenn man an die vergangenen paar Olympische Spiele dachte, die jetzt schon ein bisschen weiter entfernt sind. Ja, sensationell. Und mal sehen, was da noch für eine Erfolgsgeschichte daraus werden könnte. Also nicht immer ist auch aus einem Comeback dann was Großes entstanden. Ne? Ja. Manchmal hat man sich so ein bisschen die Legacy verkratzt, kurz vor Schluss, durch solche Aktionen. Aber es kann natürlich alles funktionieren und wir wünschen da natürlich nur das Beste.
Genau, also war halt lange verletzt, ist jetzt nicht irgendwie abruptes Karriereende und jetzt ich habe wieder Lust, sondern einfach aus einer Verletzung begründet, dass er auch in Tokio nicht dabei sein konnte. Also da alle Daumen gedrückt für Thomas Röhler und damit kommen wir zum Tennis und da ist, glaube ich, die Meldung, die ich gesehen habe, dass Sascha Zverev auf Platz 15 in der Weltrangliste steht jetzt.
Ja, ganz genau. Also er ist immer noch in den Top 16 der Welt, das muss man ja da auch sagen. Es lief jetzt natürlich wieder so eher mittelmäßig, aber ja, also er ist natürlich abgefallen durch seine Verletzung und das finde ich aber trotzdem so krass, dass er verhältnismäßig wenig abgefallen ist dafür, dass er ein halbes Jahr fast aussetzen musste aufgrund seiner Verletzung. Natürlich, wir haben jetzt darüber berichtet, vor ein paar Wochen stand er tatsächlich sogar mal wieder in einem Halbfinale und konnte da dann auch nur von, ich glaube, es war Medvedev geschlagen werden, aber es geht doch so langsam in die richtige Richtung. Und jetzt war ja das Turnier in Miami, da haben wir schon über die ersten Runden berichtet. Da gibt es ja keine Neuigkeiten, da haben wir auch letzte Woche schon drüber berichtet. Da hat er in Runde 2 gegen den Japaner Daniel mit 0-6, 4-6 verloren. Das war natürlich eine ordentliche Packung, aber wenig problematisch. Wir bleiben da dran und bis Wimbledon dauert es ja auch noch ein bisschen. Aber wenig überraschend gewann auch Daniel Medvedev das Turnier am Ende gegen den Italiener Jannik Sinner, der auch ja mittlerweile mit 21 wirklich sogar in den Top 10 der Welt steht. Ein Riesentalent und der kämpft sich hier in sein nächstes ATP 1000 Finale. Im Halbfinale schlug Medvedev übrigens einen weiteren Russen und da ist es Khachanov, die Nummer 11 der Welt, die er in drei Sätzen mit 7-6, 3-6, 6-3 schlägt. Sinner kam durch einen Sieg über Alcaraz, wohlgemerkt, im Halbfinale, in dieses Finale in drei Sätzen. 6-7, 6-4, 6-2, also über die lange Distanz dann doch deutlich der bessere Spieler gewesen, sogar gegen die Nummer 1 der Welt. Auch das muss man natürlich erwähnen. Und bei den Damen nochmal kurz auf das Finale. Eine Kasachin gegen eine Tschechin. Ich habe schon vor der Folge gesagt, sehr viele osteuropäische Finals bei den Damen im Tennis. Diesmal wieder Elena Rybakina, die schon in letzter Zeit öfter in Finals stand, gegen Petra Kvitova, die 33-Jährige, die jetzt auch nochmal tatsächlich ein WTA 1000-Turnier für sich entscheiden konnte, mit 7-6 und 6-2.
Genau, und die nächsten stehen unmittelbar vor der Tür. Also die großen, wertvollen ATP- und WTA-Turniere reihen sich ja jetzt nur so aneinander wie an einer Perlenkette. Also da gibt es hochklassiges Tennis noch und nöcher. Und ich weiß gar nicht, ich hatte auch unter der Woche irgendwann einen fantastischen Ballwechsel zwischen, oh Gott, ich glaube, es war auch Jannik Sinner dabei. Hatte ich irgendwo retweetet, glaube ich sogar. Ich weiß es nicht. Oder finde ich nochmal raus, dann retweete ich es auf unserem Twitter-Kanal auf jeden Fall. Und dann, Tennis gucken macht Spaß. Und gerade im Hinblick auf die anstehenden nächsten Grand Slams sicherlich immer lohnenswert. Bei uns geht es nach der Pause weiter. Bei @onthepitch_pod mit Radsport, Eishockey. Wir blicken unter anderem gleich auch noch auf Darts und Snooker. Die Premier League hat zum Beispiel in Berlin Stationen gemacht, Handball und danach natürlich auch noch Skispringen und Fußball. Bleibt dranbleiben und bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Take. Es stehen noch einige Neuigkeiten aus der Sportwelt an für euch. Also steigen wir gleich wieder ein und damit sind wir beim Radsport angekommen, da ist nicht ganz so viel, aber auf jeden Fall ein ganz dicker TV-Tipp für Ostersonntag, das könnt ihr euch eintragen. Unter der Woche gewann jetzt Tadej Pogacar die Flandern-Rundfahrt, also weiterhin die belgischen Radklassiker, die da auf dem Programm stehen, unter anderem Eddy Merckx ist davon begeistert. Eddy Merckx, wer ist das? Natürlich die belgische Radlegende schlechthin. Unter anderem konnte er alle 5 Frühjahrsklassiker in seiner Karriere gewinnen. Das ist nicht allzu vielen Radfahrern gelungen in der Karriere. Genau dieses Ziel hat sich jetzt aber Tadej Pogacar geschnappt. Paris-Roubaix gehört auch zu diesen 5 Klassikern. Genau das wird nämlich am Sonntag ausgetragen. Das legendäre Rennen, wo unter anderem John Degenkolb in der Vergangenheit ja auch erfolgreich gewesen ist mit den zahlreichen Kopfsteinpflasterpassagen, die es da gibt auf dieser Tour. Also da sicherlich spektakuläre Bilder bei diesem Radrennen am Sonntag. Unter anderem gab es dann auch nochmal quer durch Flandern ein zweites Radrennen, das Christoph Laporte gewinnen konnte. Dem Deutschen, ja, also was soll man sagen, vor dem Deutschen nicht direkt. Also Nils Pollitt ist 10. geworden, das wollte ich damit sagen, aber er war in der Verfolgergruppe direkt dahinter. Und gerade wenn die so als Gruppe ins Ziel kommen, ist es ja dann doch immer so eine Sache mit den Platzierungen. Aber auch da natürlich ein Name, den wir aus deutscher Sicht in dieser Saison schon häufiger gesehen haben. Das gibt es aus dem Radsport zu berichten, also da jetzt weiterhin die Frühjahrsklassiker. Und um bei Frühjahrsklassikern zu bleiben, dazu gehören natürlich auch immer die Eishockey-Playoffs, Benny. Und da blicken wir ganz kurz drauf, was sich in DEL 2 und DEL 1 in den Playoffs jeweils getan haben. Denn wir haben ein hessisches Halbfinale in der DEL 2 im Kampf um den Aufstieg. Kassel gegen Bad Nauheim, das andere ist Ravensburg gegen Krefeld. Da führt Ravensburg nach 2 Spielen mit 2-0. Und die Huskies haben sich zwar im Hinspiel sehr, sehr spektakulär mit 6-3 gegen Bad Nauheim durchgesetzt, aber Bad Nauheim konnte zurückschlagen und so steht es nach 2 Spielen wegen des 4-1 1-1. Und da bleibt es spannend, wie das dann morgen Abend um 19.30 Uhr in Spiel 3 weitergeht.
Ja, und trotzdem kann man aus hessischer Sicht ja nur sagen, dass man ein Team auf jeden Fall im Playoff-Finale um den Aufstieg sicher hat. Und das ist ja schon mal eine tolle Geschichte. Trotzdem natürlich, ich weiß gar nicht, wer ist denn leicht favorisiert? Weißt du da ungefähr was? Ich glaube, die Huskies hatten ja wirklich eine sehr starke Saison, haben sehr.
Ja, auf alle Fälle.
Haben, glaube ich, nicht mal eine Handvoll Spiele verloren in der gesamten Saison. Das war, glaube ich, ganz dominant. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und das zeigt ja jetzt wieder, dass es 1-1 steht, obwohl die Huskies so eine dominante Saison eingefahren hatten, dass dieses Playoff-Format wirklich echt viel Spannung reinbringt. Ja, nicht wenige haben ja sowieso schon damit sympathisiert, dass man sowas mal in der Bundesliga versuchen könnte.
Ja, genau. Das sind immer diese Diskussionen, die man dann in den Sportarten hat, die so ein bisschen amerikanisch angehaucht sind, ob man sowas auch im Fußball etabliert. Wir lassen euch natürlich auch die anderen Ergebnisse nicht schuldig werden. Das ist auch sehr, sehr spannend in der DEL 1, der Kampf um die deutsche Meisterschaft natürlich. Auch da das Halbfinale Ingolstadt gegen Mannheim und Red Bull München gegen Grizzlies Wolfsburg. Er steht in beiden Serien 1-1. Also da lohnt es sich auf jeden Fall auch mal ein bisschen Eishockey zu gucken in diesen Tagen. Denn da ist die Saison kurz vorm Ende und die großen Entscheidungen stehen bevor, genau wie in der NHL. Das geht also auch weiter. Es bleibt spannend in allen Sportarten, die sich jetzt so langsam verabschieden. Und dazu gehört natürlich das Darts und Snooker in gewisser Weise nicht, weil da stehen die Highlights kurz bevor. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Snooker. Dann kann ich euch sagen, wie es in der Premier League aussieht und dann mit dem weiteren Darts. Benni, bitte.
Ja, ganz genau. Und ganz traditionell, ich meine, nächstes Wochenende ist ja schon Ostern, findet ja rund um Ostern schon die Snooker-WM statt. Und da geht jetzt die Quali los, die ja schon zum Hauptturnier in gewisser Weise dazugehört, weil tatsächlich direkt Geld ausgeschüttet wird für die Rankings. Und auch da sind natürlich einige deutsche Spieler dabei oder zumindest deutschsprachige Spieler. Das wäre zum einen Florian Nüssle, der in Runde 1 heute starten musste und auch schon sein erstes Spiel gespielt hat und da deutlich mit 7-2 gewonnen hat. Das ist schon mal sehr erfreulich, dass er hier so deutlich gegen Michael Judge 7-2 das erste Spiel für sich entschieden hat. Lukas Kleckert steigt aufgrund seiner Ranglistenposition, ich glaube rund um Platz 80 rum, erst in Runde 2 ein. Auch das ist natürlich schon mal ganz gut, dass er diese erste Rundenhürde nicht nehmen muss. Und und da geht es gegen Ashley Hugel oder gegen George Pregnell. Die beiden spielen dann morgen noch. Also morgen wird die erste Runde zu Ende gespielt. Dann geht's in die zweite Runde.
Gut, dann mache ich mit dem Darts weiter, bevor du da gerne auf die European Tour. Unter anderem ging es ja in Riese am Wochenende rund. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Blicken wir auf die Premier League. Auch da war Deutschland Austragungsort. Nach Newcastle in der vergangenen Woche oder in der vorvergangenen Woche ging es nach Berlin und da konnte man wieder Schlagzeilen schreiben, denn es war am Ende Johnny Clayton, mein WM-Tipp vom letzten Dezember, vielleicht erinnert man sich noch dran, der sowohl Michael van Gerwen als auch Gervin Price aus dem Weg räumen konnte. Mit 6-5 bzw. 6-4 dann auch schließlich das Finale gegen den Weltmeister Michael Smith gewann, 6-4 am Ende mit Johnny Claytons erstem Premier League-Sieg in dieser Saison, weiterhin im Halbfinale noch Nathan Espinel gewesen. Also das ist wirklich eine ganz freudige Sache gewesen und eben doch die Tatsache, dass man eben alle drei großen Namen, die in der Tabelle auch vorne stehen, also Van Gerwen 25 Punkte, Price 20, Smith 15, dass man alle drei an einem Abend wegräumt, war schon eine richtig starke Leistung von Johnny Clayton. Das Ganze auch medial gut begleitet, gerade für den deutschen Premier League-Standort hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. In der nächsten Woche geht es dann nach Birmingham. Also ich glaube, die Premier League hat am Donnerstag in Berlin richtig was an Schlagzeilen hinterlassen.
Ja, ganz genau, vor allem, weil der Sieg natürlich für Johnny Clayton auch sehr wichtig war, um da an die Top 4 aufzuschließen. Denn diese 5 Punkte, die er durch den Sieg bekommen hat, haben ihn da ordentlich rangeboostet an den 4. Platz. Die Top 4 kommen dann ja in die Playoffs am Ende der Saison, auch wenn es da natürlich noch dauert. Aber genau, das wäre zum einen. Und zum anderen, war ein European Tour Turnier, das dritte European Tour Turnier des Jahres in Riesa, also wieder in Deutschland. Und auch aus deutscher Sicht lief es durchaus gut, denn Martin Schindler konnte tatsächlich sich in sein erstes Halbfinale auf der European Tour spielen und schlug sich wirklich sensationell. Also er schlug hier Johnny Clayton im Viertelfinale mit einem 6-3-Sieg und einem Average deutlich über der 100er-Marke, glaube ich sogar. Das war riesig. Ansonsten schlug übrigens Michael van Gerwen im Viertelfinale Peter Wright mit einem Whitewash mit 6-0. Und dann hieß das Halbfinale Michael van Gerwen gegen Martin Schindler. Und Schindler konnte sich zwischenzeitlich noch mal ein bisschen zurückkämpfen. Am Ende war es aber van Gerwen, der 7-4 über die Ziellinie schreitet. Gervin Price gewinnt übrigens sein zweites European Tour Turnier in Folge, nachdem er ja vor dem letzten European Tour Turnier noch sogar außerhalb der Top 16 der Pro Tour Order of Merit stand, weil er und dadurch dann ja nicht gesetzt war für die European Tour, für die zweite Runde, weil er tatsächlich keine guten Ergebnisse auf der Pro Tour einfahren konnte in dem letzten Jahr. Und jetzt mit diesen beiden Turniersiegen ist er dann natürlich wieder vorne mit dabei und sicher gesetzt. Und auch sonst aus deutscher Sicht lief es durchaus gut. Man hatte zwei Deutsche am Finaltag dabei, zwei Deutsche im Achtelfinale. Nico Springer verlor dort gegen Damon Hatter mit 3-6. Und auch Gabriel Clemens konnte sich in Runde 1 immerhin durchsetzen gegen Simon Whitlock mit 6-5, wo er, ich glaube, ein 1-4 aufholte noch und zu einem 6-5 umwandelte, nur um in Runde 2 dann leider gegen Dirk van Dijvenbode mit 3-6 trotz eines guten Matches auszuscheiden. Ansonsten waren auch Florian Hempel in Runde 2 ebenso wie Liam Mendel Lawrence, der Richie Burnett in Runde 1 schlug und dann, er ist übrigens 18, also Liam Mendel Lawrence, und dann im Runde 2 hauchdünn gegen Danny Noppert mit 5-6 ausgeschieden ist. Also ein tolles Debüt für ihn und ja, wir bleiben dann natürlich auf dem Laufenden und schauen, was da die nächste Woche so bringt, denn ich glaube auch am Osterwochenende ist tatsächlich ein European Tour Turnier.
Genau, so sieht's aus und dann machen wir weiter mit dem Handball. Da haben wir auf jeden Fall mehrere erfreuliche Neuigkeiten, bevor wir gleich auf die Bundesliga schauen. Das eine, da muss man natürlich wieder drüber sprechen, die Damen des SG BBM Bietigheim haben den DHB-Pokal der Damen gewonnen. Das ist der dritte Sieg im Pokal in Serie und gleichzeitig ein schöner Abschied für den Trainer Markus Gaugisch, der den Verein verlassen wird. Auch da natürlich, also der ist noch Damen-Bundestrainer, deswegen auch verständlich, wenn man da diese Doppelfunktion abgeben will, sicherlich wieder erfreulich und man knüpft zumindest in Ansätzen daran an, wo man da letztes Jahr war bei den Damen in Bietigheim. Aus der Champions League gilt zu sagen, dass Kiel ja gegen Dynamo Bukarest bei den Herren an den Start gegangen ist. Man hat mit 13 Toren das Hinspiel auswärts gewonnen, jetzt das Rückspiel knapp verloren, steht aber dennoch im Viertelfinale. Das Ganze wird dann im Mai ausgetragen. Da spielt dann unter anderem Wisła Płock gegen Magdeburg und Kiel hat PSG zugelost bekommen, während mit West Brem und Kielce zwei wirkliche Top-Teams aufeinandertreffen. Also das wird wirklich spannend in der Champions League, aber auch in der European League ist es sehr, sehr spannend im Handball, denn da stehen drei deutsche Teams im Viertelfinale. Also da lohnt sich auch ein Blick bei The Zone reinzugucken, denn das ist schon jetzt am 11. und 18. April die jeweiligen Hin- und Rückspiele mit Flensburg, den Füchsen und frisch auf Göppingen wirklich gute Chancen auf einen deutschen Sieg in diesem Wettbewerb. Und die Füchse Berlin treten natürlich gegen meine Lieblingsmannschaft, die Kadetten aus Schaffhausen an, Benni.
Ja, und jetzt gehen wir in die Bundesliga, denn da gibt es auch eine Neuigkeit zu vermelden, denn die Füchse Berlin sind nicht mehr Tabellenführer. Tatsächlich wurden sie durch ein starkes THW Kiel abgelöst und auch Magdeburg musste da vorne patzen. Magdeburg holte nur ein Unentschieden 27-27 gegen die MT aus Melsungen und Kiel schlug eben den VfL Gummersbach mit 30-26. Am Anfang stand es übrigens 8-2 für Gummersbach. Ich habe da kurz reingeschaut. Also der Start wurde komplett verbannt von den Kielern, aber am Ende doch verhältnismäßig deutlich noch gewonnen. Ansonsten auch Flensburg, deutlicher Sieg gegen Hamm-Westfalen 37-29. Wetzlar weiter ganz unten drin als hessisches Team, 25-27. Da geht es wirklich um den Abstieg in dieser Saison. Und auch die Rhein-Neckar-Löwen mussten eine Niederlage hinnehmen gegen Lemgo, 30-33. Also doch wieder einiges passiert. Die Füchse Berlin müssen ja auch noch spielen am 11.5. Also nee, das Spiel gegen Erlangen, was hier am 25. Spieltag angesetzt war, findet erst im Mai statt, aber ist hier eben auch aufgelistet. Aber ja, grundsätzlich, sind die Neuigkeiten hier. Ich meine, die Füchse hatten ja schon vorher 24 Spiele, dementsprechend ist jetzt da vorne wieder alles oben auf. Die Top 4 alle 24 Spiele gemacht. Und Kiel eben Spitzenreiter jetzt vor den Füchsen aus Berlin, Magdeburg 3, trotz des Patzers und nur dem einen Punkt gegen Melsungen und Flensburg. Natürlich wichtige Punkte, um hier auch auf Magdeburg aufzuschließen.
Genau, also nach wie vor mit 5 Mannschaften mit dem Chance auf die deutsche Meisterschaft mit 40, 39, 38, 37 und 37 Positivpunkten, da wirklich alle gut drauf. Und wie gesagt, Wetzlar hast du angesprochen, das ist ja besonders bitter, dass man gegen Minden verliert, weil die stehen in der Tabelle noch einen Platz dahinter auf Platz 17. Also da dachte man ja eigentlich schon, die Abstiegsränge sind safe, aber Wetzlar tut sich da wirklich schwer. Also auch in die HBL lohnt sich ein Blick in den nächsten Wochen. Und damit sind wir am Ende vom Sportblock angekommen und dürfen gleich den Wintersport begraben gehen. Denn die Skisprungsaison ist auch noch zu Ende gegangen am Wochenende in Planitzer. Das habt ihr in unserem YouTube-Livestream vielleicht gesehen. Und auch über den Fußball wird nachher zu sprechen sein. Also bleibt dran und bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem letzten Wintersport-Take für diesen Winter. Während ja auch überall schon fleißig die Vorfreude auf den nächsten Winter steigt, der Biathlon hat ja schon den neuen Kalender veröffentlicht, haben wir jetzt an diesem Wochenende den Wintersport für die Saison 2022-23 beendet mit dem Finale in Planitza. Am Sonntagmorgen haben wir den Wettkampf live begleitet. Da könnt ihr auch gerne nochmal reingucken. Unter anderem in das sehr, sehr spannende Finale. Wir kommen gleich nochmal auf das Sportliche zu sprechen. Gucken aber heute vor allem auch auf die Weltcup-Gesamtstände, wie gesagt, und eine separate Saisonrückschau inklusive unserer Tippauflösung, die wir zu Beginn mit den beiden Mädels von 200 Inside Ski Jumping gemacht haben, steht auch noch aus. Also ja, ein etwas anderes Format heute und natürlich irgendwie dann doch so ein bisschen schade, dass es jetzt dann doch vorbei ist, Benny. Aber Anfang April darf das dann noch mal passieren.
Ja, ganz genau. Also wie wir auch gestern schon im Livestream gesagt haben, es hört nicht auf. Wir haben eben unsere Sommer-Highlights trotzdem und es ist auch ganz schön, dann mal den Fokus auf was anderes zu legen, weil dann freut man sich viel mehr, wenn es dann wieder losgeht. Und es geht ja auch immer früher los, fast schon. Haben wir ja jetzt schon im letzten Winter darüber geredet, dass dann Ende Oktober, Anfang November schon der erste Weltcup im Skispringen war in Wismar. Und ja, das war die Saison. Ich glaube, es gab ja viele Höhen und Tiefen aus deutscher Sicht. Es gab ja endlich einen Halvor Egner Granerud, der auch bei den großen Events Titel einfahren konnte und das ja wirklich komplett gut für sich nutzen konnte. Wir hatten eine tolle Selina Freitag und eine tolle Katharina Althaus, die bei den Damen auf jeden Fall für Furore gesorgt haben und insgesamt ein tolles Damenergebnis erzielt haben nach dieser Saison. Und ja, viele Fragezeichen, glaube ich, auch bei den Herren, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, mein Fazit für die Herren-Skisprung-Saison habe ich ja in mehreren Formaten jetzt schon angedeutet und das ist bei mir überhaupt nicht positiv und das müssen wir jetzt auch an dieser Stelle gar nicht so lang und breit diskutieren. Dann können wir, wie gesagt, das an anderer Stelle nochmal machen. Genau. Aber wir sehen es ja gleich nochmal, wenn wir zum Beispiel über die Nationenwertung sprechen. Vorher vielleicht trotzdem einmal kurz die Ergebnisse des Wochenendes und zwar mit dem ja nachgeholten Einzelwettbewerb vom Freitag. Der ist komplett vom Winde verweht worden. Man hat lange gewartet, dann hat es aber nicht geklappt. Also gab es am Samstagvormittag vor dem Teamwettbewerb noch einen einzelnen Durchgang. Den wirklich spektakulär, also der ganze Samstag war spektakulär, Stefan Kraft gewinnen konnte vor Ancel Anisek und Piotr Żyła, der wie auch immer dann doch immer noch fast bis an den Hillsides ranfliegt. Granerud auf der 4 und wenn wir aus der deutschen oder generell vielleicht nochmal kurz bemerken, Gregor de Schwanden mit einem sehr, sehr guten 7. Platz, die deutschen Platzierungen dann aber und zum Beispiel mit Markus Eisenbichler auf Platz 17 schon mit dem besten Deutschen. Jevin Marusiak 213,5 Meter für die Ukraine, sehr, sehr schön. Naoki Nakamura, da sollte noch was kommen, sehen wir gleich. Andreas Wellinger auf Platz 20, Karl Geiger 25, Felix Hoffmann 28, weiter sehr erfrischend, der junge Kerl, Konstantin Schmid 31., Pius Paschke 34. Das waren die Ergebnisse vom Samstagvormittag und dann, Benny, der Teamwettbewerb Österreich vor Slowenien und Norwegen, Polen, Deutschland nur auf 5 und Schweiz schlägt einmal mehr Japan.
Genau, aber schön, dass Schweiz ein Team stellen kann. Remo Imhoff, da haben wir gestern schon drüber geredet. Ja, der ging auch einmal deutlich über die 200er-Marke mit seinen, beide Male ging sogar über die 200er-Marke mit 215 und 213,5. Schön, dass da einer nachkommt, denn Kilian Payer, Simon Ammann und Gregor Deschwanden sind ja auch nicht mehr alle die Allerjüngsten. Beziehungsweise Payer ist ja zumindest im besten Skisprungalter eigentlich, auch wenn es da gerade nicht läuft. Ja, Deutschland, die Besonderheit, dass Felix Hoffmann im Team starten durfte mit Eisai, Geiger und Wellinger. Am Ende 5. Ich glaube, das Podium ist jetzt wenig überraschend und das reicht, glaube ich, auch hier.
Genau, absolut. Auch da wieder überzeugende Auftritte und ein bisschen Geldgeschachere mit Timmy Seitz und Stefan Kraft. Das ist auf jeden Fall was, was man auch sich im Winter gerne mal anschauen kann, diese Wettbewerbe hier aus Planitza. Und dann, wie gesagt, das Finale am Sonntag noch. Die besten 30 des Gesamtweltcups dürfen da immer an den Start gehen. Deswegen gab es eigentlich auch ganz, ganz wenige enttäuschende Leistungen. Wie gesagt, den Wettbewerb haben wir live verfolgt und auch begleitet auf YouTube. Also schaut da gerne noch mal rein. Daniel Eintrethande müssen wir überhaupt keinen Vorwurf machen für Platz 30. Das ist generell die größte Überraschung dieses Sports. Und eine schöne Nachricht, dass nicht nur Maren Lünpi schön zurückgekehrt ist diese Saison, sondern dass Daniel Eintrethande sich auch wieder im Planitzer von der Schanze stürzt, wo unter anderem an diesem Wochenende 3 Slowenen auch ihre Karriere beendet haben, denn Bor Pavlovic, Zene Prejoc und Tilen Bartol alle 3 ihre Karriere beendet haben, aber das hindert die Slowenen nicht daran, 4 plus Slowenen unter die ersten 6 Athleten bei diesem letzten Wettbewerb zu stellen. Aber für mich am überraschendsten ist immer noch Platz 7, Benny.
Ja, Naoki Nakamura, der war zwischenzeitlich ja sogar 4. nach dem ersten Durchgang. Das war wirklich riesig, was der da im ersten Sprung runtergezimmert hat mit den 237 Metern. Das haben wir ja auch gestern schon in unserem Livestream besprochen. Der hat ja oft mal einen Sprung, mit dem der wirklich unter die Top 3 teilweise sogar kommt oder zumindest daran schielt und auf dem Podest schielt. Aber diese zwei Sprünge, die kriegt er einfach am Stück nicht runter, sonst würde das auch mal vielleicht nach ganz vorne reichen. Ein Podest war ja ganz am Anfang dabei, auch da haben wir nachgeforscht gestern. Also es lohnt sich offensichtlich, da nochmal reinzuhören oder reinzugucken auf unserem YouTube-Channel. Und genau, auf jeden Fall eine tolle Geschichte.
Genau, die Geschichte des Wochenendes darüber hinaus oder vor allem am Sonntag waren noch die Kampfrichternoten, unter anderem Stefan Kraft im ersten Durchgang mit 4x der 20, Ancel Anisek genauso, der bekommt auch im zweiten Durchgang noch 3x die 20, also manchmal ohne den japanischen Kampfrichter hätten wir schon 5x20 im ersten Durchgang gesehen, also das ist ja auch mal so ein bisschen Tradition im letzten Durchgang, ansonsten ja, Wellinger auf 9, Eisenbichler vor allem mit einem starken zweiten Sprung, der gibt nochmal Selbstvertrauen für den Sommer hoffentlich. Schmied 22, Geiger 23, der hat sich jetzt nicht mehr ganz so reingefühlt. Pius Paschke auch noch im Gesamtweltcup unter den Top 35 zumindest gewesen, deswegen als 27. hier nochmal mit dabei beim Abschluss und dann kommen wir auf die Gesamtstandings. Stefan Kraft gewinnt den Skiflug-Weltcup dann doch noch, weil Habe euch eine kleine Rüte nur 13. wird am Sonntag vor Ancel Anisek, da ist der beste Deutsche mit Andreas Wellinger auf Platz 9 wiederzufinden. Daniel Czofenik, und das muss man wirklich unterstreichen, bei nur 4 von 6 Wettbewerben dabei, trotzdem auf Platz 10 in dieser Wertung, aber, und das war am alleremotionalsten, ist natürlich der Gesamtweltcup. Habe euch eine kleine Rüte vor Stefan Kraft war schon klar. Dadurch, dass David Kubacki allerdings bei seiner Frau Marta war, der jetzt Gott sei Dank gesundheitlich wieder bergauf geht, ist Ancel Anisek im Gesamtweltcup noch auf Platz 3 gegangen und das gab sehr, sehr emotionale Szenen bei der Siegerehrung mit einem großen Transparent von David Kubacki, das Ancel Anisek Tränen überströmt hochgehalten hat und das zeigt wieder einmal mehr, wie eng die Skijumping-Family dann doch immer zusammensteht und das sind sehr, sehr berührende Szenen, die wir in unserer Sportart hier sehen können.
Ja, definitiv. Ich meine, David Kubacki hatte rein sportlich gesehen eine Top-Saison wieder. Ich meine, da muss man nur auf unsere Vorschau schauen. Wir hatten nicht viel, nicht unbedingt mit dem polnischen Team gerechnet, gerade nach dieser schwachen Saison davor. Oder nach den, man muss ja fast sagen, nach den schwachen Saisons zuvor. Und dass er dann so noch kurz vor Schluss seine Saison beenden muss, aufgrund seiner Frau eben. Das ist ganz grauenvoll und da läuft dann wirklich ein kalter Schauer über den Rücken. Und Gott sei Dank sieht es ja jetzt wieder ganz gut aus.
Ja, so ist es. Generell die deutschen Platzierungen, wir müssen es nicht detailliert besprechen. Es ist eine schöne Nachricht, dass Andreas Wellinger auf Platz 7 Gesamtweltcup ist. Es ist keine schöne Nachricht, dass er damit der beste Deutsche ist. Karl Geiger auf Platz 11, Markus Eisenbichler auf Platz 15. Das wird die beiden nicht wirklich zufriedenstellen. Konsti Schmid 23, im Rahmen seiner Möglichkeiten hat das noch ganz gut durch die Saison durchgerettet, auch wenn es nicht immer ganz gut lief. Stefan Laie 28, Philipp Raimund, gerade mit der Tournee natürlich sehr, sehr schön gewesen, Platz 30. Pius Paschke 34 und dabei können wir es, glaube ich, erstmal belassen. Justin Lissow beispielsweise noch 40. Aber was dann am Ende bleibt, Benny, wenn du zu einer Einzelplatzierung vielleicht nichts mehr sagen willst, weiß ich nicht, ist der 5. Platz in der Nationenwertung und das ist natürlich wirklich unter allen Erwartungen, die man sich vorher aufgestellt hat.
Ja, ganz genau. Also da kann man sich dann leider am Ende auch nichts davon kaufen, dass Andi Wellinger, ich glaube, 5 Weltcup-Siege geholt hat. Die Konstanz war einfach nicht da und leider konnten auch bis auf Philipp Raimund in Teilen, er hat nur 2 Weltcup-Siege geholt.
Ja, einen in Rasnov und einen in Lake Placid.
Wie komme ich auf 5? Naja, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls mehrere Podestplätze dazu.
Ja, aber noch. Waren die einzigen vor allem.
Er hatte jedenfalls seine Phase in der Saison, in der er wirklich einige Podestplätze einfahren konnte. Genau. Ansonsten, ja, selbst die hinteren Springer, ich meine Konstantin Schmid, Pius Paschke, gefühlt waren alle diese Namen im Loch und das teilweise auch durchgehend. Da war keiner, der so durchgehend auch wirklich, wo man nachträglich sagen kann, der hat eine hervorragende Saison hinter sich gebracht. Und das gab es so, glaube ich, lange nicht. Und gerade wenn man auf von vor 2 Jahren schaut, 3 Jahre schaut, da haben wir noch über den Skiflugweltmeister Karl Geiger gesprochen und so weiter und so weiter. Und Markus Eisenbichler stand regelmäßig auf dem Podium. Da muss jetzt wieder, dran gearbeitet werden. Karl Geiger sagt aber auch, nächste Saison kann nur besser werden. Ich gebe mein Bestes. Und ich gehe auch fest davon aus. Also es kann doch generell in der Breite nur besser werden in der nächsten Saison.
Ja, also schlimmer geht immer, aber ehrlich gesagt bin ich einfach gespannt und optimistisch, dass es da bergauf geht. Man darf sich, wie gesagt, von den großen Ereignissen nicht blenden lassen. Und das ist das Einzige, wovon man sich überhaupt blenden lassen kann. Und das ist wirklich schade, weil, die Wellinger-Erfolge, die würde ich vor allem auf sein persönliches Konto schreiben. Wie gesagt, Stefan Horngacher wird auch weitermachen, so wie es aktuell aussieht in der kommenden Saison. Auch da gab es ja schon ein paar Stimmen, die da Unkenrufe ausgestoßen haben. Aber ja, wie gesagt, ich bin kein Freund von schnellen Trainerentlassungen und jetzt eine Entlassung fände ich immer noch recht schnell. Von daher will ich auf jeden Fall den Sommer abwarten und gucken, was dann kommt. Termine für Sommer, Compris und etc. Weiteres steht noch nicht an. Deswegen natürlich an dieser Stelle auch wieder einen herzlichen Dank an die ganzen TV-Teams. Das ist ja auch mal ein bisschen Tradition bei uns. Sowohl bei Sportstudio, da ist Toni Innauer weg, Severin Freund ist da, der hat einen schönen Einstieg gefeiert. Die ARD natürlich sowieso ganz bei uns beliebt, auch dieses Jahr, weil die bei uns vor der Nase in Innsbruck ihr kleines Studio aufgebaut haben, weil Tom Bartels mit uns sprechen durfte und wir natürlich auch immer mit Eurosport in stetiger Verbindung stehen. Und von daher einen ganz herzlichen Dank dafür und ja, ist doch schön gewesen, Benni.
Weil Tom Bartels mit uns sprechen durfte, das finde ich auch sehr schön.
Habe ich durfte gesagt?
Ja.
Ja, es ist. Es nee, war
also,
toll.
Also es war einfach herrlich. Wir haben Bilder gemacht mit, ja, natürlich mit Sven Hannawald, mit Tom Bartels. Wir konnten mit all den großen Namen sprechen. Lea Wagner haben wir mehrfach gesehen.
So, und jetzt und auch ein Bild mit Martin Schmidt gemacht. Schöne Grüße an Bennys Mutter, das musste raus.
So. Und du konntest ja sogar noch ein Bild mit Goldi machen. Mit Andi Goldberger, der dir auch noch begegnet ist. Also einige Geschichten. Nein, es war herrlich, bei der Vierschanzentournee bei zwei Stationen vor Ort dabei gewesen zu sein. Das war echt eine tolle Woche. Und wird sicherlich auch nicht das letzte Mal sein. Und damit verabschieden wir uns jetzt auch aus dem Winter. Wir freuen uns darauf, wenn es wieder losgeht. Aber ich glaube, wie gesagt, es gibt genug, was da auf uns wartet in den nächsten Wochen. Und auch da freue ich mich sehr drauf, meinen Blick zu schärfen und auf etwas anderes zu schauen.
Genau, und dazu kommt noch ein bisschen Zeit gegebenenfalls, dann wenn wir in unserem Semestertrott wieder angekommen sind, für eventuell das ein oder andere Interview. Ideen sind schon da, wenn es soweit ist und was spruchreif ist, werdet ihr es natürlich als zweites erfahren, so ehrlich muss man sein. Und dann geht es gleich weiter mit dem Fußball. Auch da stand ja so ein kleines, nicht ganz unwichtiges Spiel an. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußballteil, Benni. Und den würde ich heute gerne mal so gestalten, dass ich dir ein paar Thesen bzw. Fakten in den Raum werfe und du die gerne kommentieren darfst. Was hältst du davon?
Das klingt hervorragend. Das klingt nach nicht viel Vorbereitung.
Super. Das klingt aber auch nach eventuell relativen Schnellschüssen. Aber wir sind natürlich gespannt und bauen auf deine Expertise. Die erste Nachricht ist, Nils Petersen beendet seine Karriere.
Ein Stürmer, der, glaube ich, viel unterschätzt wurde. Der, wie viele werden es gar nicht mehr wissen, beim FC Bayern unter Vertrag stand und dort als Joker teilweise fungierte, aber natürlich seine größte Zeit beim SC Freiburg hatte. Ganz am Anfang übrigens noch bei Energie Cottbus, glaube ich, Torschützenkönig in Liga 2 oder 3 gewesen. Ich glaube 2 sogar damals noch. Also doch eine Karriere eines gestandenen Bundesliga-Profis, der gegen Ende bei Freiburg auch noch immer mal für ein Tor gut war.
Und war der nicht sogar mal bei Confed Cup oder Olympia dabei?
Olympia, glaube ich. Das müsste 2014 gewesen sein, wenn ich mich nicht komplett irre.
Ja, wenn dann 2016. Also in Sochi war er nicht dabei.
2016 natürlich, meine ja. Doch, 2016 müsste es gewesen sein, ziemlich sicher.
Ja, genau, habe ich auch im Kopf. Zweite These, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, im Frauenfußball in der Bundesliga sind in den letzten Tagen erstaunlich viele Top-Partien abgesagt worden aufgrund von Unbespielbarkeit des Platzes. Teilweise ja wurde den Zuschauern noch im Stadion mitgeteilt, dass das Spiel nicht stattfinden konnte.
Ja, das ist natürlich eine besonders tolle Geschichte. Was soll man dazu noch sagen? Also man erhofft sich doch einfach nur, dass die Organisation rund um die Damen-Bundesliga ähnlich professionell stattfindet wie die der Herren-Bundesliga, damit erst gar nicht so blöde Töne kommen im Sinne von, ja, wozu brauchst du das? Oder, keine Ahnung, so viel Aufmerksamkeit hat das Zeug doch gar nicht verdient. Weil, was wir jetzt auch gesehen haben, gerade international präsentieren sich die deutschen Teams doch auch wieder sehr gut. Und da lohnt sich doch immer wieder ein Blick drauf. Und solche News, die brauchen wir einfach nicht.
Ja, absolut. Und vor allem ist das halt im Gefühl irgendwie so Kreisliga-Niveau, dass da Spielabsagen wegen Unbespielbarkeit des Platzes ist und dass man jetzt sowas hat hier wirklich, wirklich blöd. Wie gesagt, auf das Champions, auf die Champions-League-Partien kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Nächste Nachricht trifft ähnliches Thema. Martina Voss-Tecklenburg verlängert den Vertrag bis nach der EM 2025, die übrigens am Dienstag an das jeweilige Austragungsland oder die Länder vergeben wird.
Ja, ganz genau. Also erstens die Geschichte, das ist, da hast du auch schon absolut wahre Worte gesagt, vor der Aufnahme. Wie kann das sein, dass das teilweise zwei Jahre vor Turnierbeginn erst bekannt gegeben wird, wo das stattfindet? Bei den Herren ist es ja deutlich früher, also weit früher, mehr als ein Jahrzehnt. Und ja, was soll man dazu noch sagen? Also Voss-Tecklenburg, glaube ich, eine tolle Geschichte. Ich glaube, sie macht das Team doch Stück für Stück besser. Wir hatten ein hervorragendes Turnier im vergangenen Jahr in England. Dass sie die Chance bekommt, da weiter an einer Ära zu basteln, das freut mich sehr. Ich finde sie nicht nur sympathisch, sondern glaube auch, sie hat eine unfassbare Perspektive, das auch, aber Expertise. Und ich freue mich sehr natürlich auf die Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr stattfindet.
Nächste These, die größten Gerüchte beim FC Barcelona sind nicht das Abschneiden im aktuellen spanischen Fußball, sondern dass Lionel Messi zurückkommen könnte.
Das habe ich noch gar nicht gehört tatsächlich.
Ah, siehst du mal, da kannst du jetzt wirklich einen Schnellschuss landen.
Und aus welcher Portokasse soll das bezahlt werden, wenn ich fragen darf? Also,
ja, man baut ja gerade nicht das Stadion um, da macht ihr mal keine Gedanken.
Naja, aber ist ja trotzdem nichts da. Das Wirtschaften, das müssen die spanischen Teams nochmal lernen. Aber gut, dass von der FIFA keine Sanktionen zu befürchten sind wegen Financial Fairplay. Da wundert es mich bis heute auch, warum das bei Real noch
müssen
keine...
Nach Köln.
Oder nach Köln, genau. warum das jetzt keine Sanktionen bisher mit sich brachte. Aber ja, wäre natürlich eine tolle Geschichte, gerade für Fußballromantiker. Als ein solcher würde ich mich auch bezeichnen.
So, und das mögliche Champions-League-Halbfinale, wo sich dann eventuell Thomas Tuchel für Chelsea und, jetzt habe ich schon durcheinander gebracht, Thomas Tuchel an der Bayern-Seitenlinie und Julian Nagelsmann eventuell an der Chelsea-Seitenlinie gegenüberstehen könnten.
Ja, interessant, dass, wahrscheinlich wird sich Chelsea mittlerweile doch so ein bisschen in den eigenen Arsch beißen, dass man da Tuchel doch so früh entlassen hat, gerade weil der Trainer darauf nur nach sieben Monaten wieder das Handtuch werfen musste. Und ja, das wäre natürlich eine sensationelle Geschichte. Und da freut man sich natürlich auch auf das Drumherum. Wie wird er von Bayern empfangen? Wie wird er von Uli Hoeneß und Co. empfangen, Julian Nagelsmann? Und wie reagiert er selber? Weil von ihm hat man ja noch relativ wenig gehört, ne?
Ja, aber wir machen uns da erst Gedanken drüber, wenn Real Madrid aus der Champions League ausscheidet. Da das recht selten passiert, müssen wir darüber vielleicht noch nicht in aller Ausführlichkeit sprechen. So, und ich denke, dann können wir noch ein paar Neuigkeiten loswerden. Unter anderem, dass die Damen-Nationalmannschaft am Freitag gegen die Niederlande spielen wird, dass Stuttgart Dabadia rausgeschmissen hat und Hoeneß eingewechselt hat, dass am Wochenende, unter der Woche DFB-Pokal ansteht, am Dienstag Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin und München gegen Freiburg, übrigens auch in der Konferenz zusammen mit Premier League bei Sky zu sehen, sehr interessant, und am Mittwoch dann der einzig verbliebene Zweitligist Nürnberg gegen Stuttgart sowie Leipzig gegen Dortmund dann am Mittwoch, und dann können wir drauf blicken, was es am Wochenende so für Fußball gab, Benni. Habe ich dich jetzt zu viel gelöchert oder geht's noch?
Das geht noch. Nee, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also gerade DFB-Pokal finde ich interessant, was da ansteht, gerade weil Stuttgart mit jedem Trainer bisher ein Spiel gewonnen hat. Mal sehen, wie viele Trainer, du hast schon auch vorhin richtig gesagt, wie viele Trainer Stuttgart noch braucht bis zum DFB-Pokalsieg. Und ja.
Genau, dann können wir auf jeden Fall noch sagen, unter der Woche, wie gesagt, Damen-Champions League, da gab es Viertelfinals. Die Bayern sind leider gegen Arsenal ausgeschieden. Man muss tatsächlich sagen, ich habe die größten Teile vom Rückspiel gesehen. Das war tatsächlich eine wirklich überzeugende Leistung von Arsenal. Wolfsburg konnte sich gegen PSG durchsetzen. Da hat man das Hinspiel 0-1 gewonnen und das Rückspiel 1-1 gespielt. Jetzt wird allerdings Arsenal, der Trainer von Wolfsburg, im Halbfinale, Gegner, habe ich Trainer gesagt, Wolfsburg auf Arsenal im Halbfinale treffen. Chelsea trifft auf Barcelona. Also das wirklich wieder, ja, eine schwierige Aufgabe für die Wölfinnen, wie sie sich ja nennen.
Ja, definitiv, aber Alexander Popp spielt ja immer noch bei Wolfsburg, ne? Das habe ich.
Ja, nicht, die spielt er immer noch.
Das habe ich nicht verplant. Nee, ich bin da leider nicht so aktuell drauf. Aber ja, auf jeden Fall. Trotzdem aber, glaube ich, eine große Chance, weil ich kann mich da auch noch an Turniere erinnern, Ich glaube, damals noch mit der Stürmerin Müller vorne drin, Wolfsburg, als man dann noch Champions-League-Siegerin geworden ist. Und ja, die Chance ist natürlich jetzt trotzdem wieder da. Und ich meine, Alexandra Popp, die hat natürlich jetzt auch gerade, wie gesagt, nach dem Turnier in der Nationalmannschaft jetzt auch nochmal richtig Hunger, international anzugreifen. Nicht nur erst im Sommer, sondern bestenfalls natürlich direkt jetzt in der Champions League.
Genau, so sieht's aus. Und sie ist auch gerne für schöne Tore bei Europameisterschaften bekannt. Benny weiß das so gut wie kaum ein anderer, aber das sind Insider. Die können wir euch leider nicht mitgeben. Irgendwann kommt dieses Video noch online. Wir springen in die zweite Herren-Fußball-Bundesliga, wo der FC St. Pauli weiter Sieg um Sieg einfährt. Und das ist tatsächlich ganz erfreulich aus Bielefelder Sicht, denn Regensburg verliert 1-0 gegen St. Pauli. Allerdings spielt auch der HSV nur 2-2 gegen Düsseldorf. Das heißt, dass Dritt- und Viertplatzierte in der zweiten Liga nur noch 6 Punkte auseinander sind. Und dass das große Hamburger Stadtderby in nicht wenigen Tagen sogar noch vor der Tür steht. Also das könnte nochmal richtig spannend werden da oben.
Definitiv, gerade weil der HSV wieder so ein bisschen Probleme bekommt. Auch nur einen Punkt geholt. Und das wirklich mit Hängen und Würgen gegen Fortuna Düsseldorf. Gab man tatsächlich am Ende, man gab den Sieg in gewisser Weise dann noch aus der Hand gegen Ende. Also ja, es ist solche Spiele muss man einfach gewinnen, wenn man aufsteigen will. Jetzt geht's gerade Woche für Woche, dass man wieder Punkte liegen lässt und St. Pauli gewinnt alles direkt dahinter. Genau, du sagst schon, die treffen noch direkt aufeinander. Das heißt, diese 6 Punkte sehen aus wie 6 Punkte, aber da muss nur dieses direkte Duell daneben stehen, dann sind es schon nur noch 3 und dann wird's richtig eng. Und ja, ich meine, nach oben ist noch alles knapp. Heidenheim hat nur 1 Punkt mehr als der HSV, aber man muss jetzt langsam echt wieder in die Spur kommen.
Genau, oder man sollte es einfach mal so machen wie der SV Darmstadt 98, der jetzt 4 Punkte Vorsprung vor Heidenheim hat. Die haben nämlich 1-0 in Nürnberg gewonnen, also die Darmstädter. Heidenheim unterdessen, eigentlich mit einem sicher geglaubten Sieg auf dem Betzenberg. Er stand schon 2-0 auswärts für die Heidenheimer und dann gleich Kaiserslautern in der Nachspielzeit noch aus mit 2 Toren in der zweiten Liga. Das gab es noch nie. Hannover gewinnt gegen Sandhausen, Braunschweig sensationell, dann doch nur unentschieden gegen den KSC, trotzdem wichtiger Punkt im Abstiegskampf und auch da profitiert man davon, dass Regensburg in St. Pauli nichts wirklich reißen kann. Paderborn gewinnt gegen Greuther Fürth, damit weiter auf Platz 6. Hansa Rostock verliert in Magdeburg relativ deutlich 3-0 und Uli Potowski hat tatsächlich noch ein neues Stadion in Deutschland entdeckt und er hat gleich die MDCC Arena auf eine der Top 5 der lautstärksten Stadien deutschlandweit eingestuft, der gute Uli.
Na, wenn es einer wissen muss, dann ist es Uli Potowski, oder? Also da traue ich mich ja fast gar nicht da etwas gegen zu sagen, wenn einer, der in so vielen Stadien so oft schon war, oder in so vielen Zweitligakonferenzen vor allem schon war, der muss sich auskennen.
Ja, absolut. Und ein Spiel ist nur übrig. Holstein Kiel, jetzt auf Tabellenplatz 10 wiederzufinden, verliert zu Hause. Und das ist ja gerade, wenn man sich die letzten Minuten dieses Spiels anguckt, dann doch eher knapp vorbei, weil wenn es nach Chancen geht, hätte Kiel dieses Spiel gewonnen. Bielefeld mit einem Auswärtssieg, dem ersten seit Regensburg und jetzt mit 28 Punkten, 2 Punkte vor dem Relegationsplatz auf Platz 14. Sicher wägen darf man sich noch nicht, aber Uwe Koschinat scheint irgendeinen Nerv in der Mannschaft getroffen zu haben, der alte, formschwache Spieler wieder zur neuen Leistung erwecken lässt, unter anderem Manuel Prietl auf der 6. Ja, unter anderem bekannt durch seine sehr, sehr starke Laufleistung, auch in Liga 1 ja schon gewesen. Und der ist zum Beispiel genauso wieder in Form wie Okugawa und Hack, die einen guten Auftritt hingelegt haben.
Ja, nach den letzten Wochen wirken diese 3 Punkte auf den ersten direkten Abstiegsplatz ja auch schon fast wie Beruhigung, ne? Also nach diesen vergangenen Wochen, in denen man gar nicht wusste, wo es hingeht und das Gefühl hatte, dass zwischen Platz 18 und 13 nur ein Punkt lag, ist das ja jetzt doch ein bisschen differenzierter und für die Arminia auch doch ein bisschen besser. Man zeigt doch jetzt unter dem dritten Trainer mittlerweile in dieser Saison, wo es hingehen kann. Und vielleicht war das ja diesmal sogar mal endlich der richtige Griff. Man kann es nur wünschen.
Ja, was die Stuttgarter können, können wir schon lange. Und damit springen wir in die erste Fußball-Bundesliga, wo am Freitag Eintracht Frankfurt nur 1-1 gegen Bochum spielt. Auch das wirklich überraschend. Das ist natürlich für Bochum wirklich auch gut mit dem Punkt im Abstiegskampf. Frankfurt weiterhin, in rätselhafter Form.
Genau, da sieht's gerade leider nicht gut aus. Und trotzdem ist man irgendwie auf diesem sechsten Platz mit 41 Punkten. Trotzdem kommt der Druck von hinten. Ich meine, Wolfsburg auf Platz 9 hat auch nur 2 Punkte weniger. Also da bleibt es sehr eng und da kann es noch ganz, ganz ärgerlich werden für das Team, was ja so eine hervorragende internationale Saison wieder hinter sich gebracht hat. Ansonsten können wir aber direkt weitergucken. Der VfB Stuttgart entlässt nach diesem 0:3 am heutigen Vormittag, am heutigen Nachmittag war das ja, glaube ich,
Bruno Labbadia. Heute Vormittag hat er noch das Spielersatztraining geleitet.
Genau.
Also, ja,
Bruno Labbadia, der zweite Trainer in dieser Saison bei Stuttgart.
Sorry, am Sonntagmorgen war es. Da war ein Doppelpass, sorry.
Okay, der zweite Trainer, die Saison wird auch gefeuert. Und ja, jetzt steht man nach dem 0:3 gegen Union auf Platz 18 sogar mit 20 Punkten und wirkt auch wie das schwächste Glied im Abstiegskampf momentan. Der FC Schalke verlor gegen Leverkusen 0:3. Ich war im Stadion. Leider ist da ein Fan verstorben. Nach dem Spiel musste während des Spiels schon wieder oder versucht werden zu reanimieren, hat nicht funktioniert und die letzten 10 Minuten waren wie ein Geisterspiel, so eine Stille war. War aber eine tolle Aktion von den Fans, auch von den Leverkusenern, die beim 3:0 verhältnismäßig ruhig gejubelt haben. Ansonsten, Mainz schlägt Leipzig überraschend deutlich 3:0. Für Leipzig läuft es auch nicht. 7:0 gegen Man City verloren, 1:0 gegen Bochum verloren, jetzt deutlich gegen Mainz verloren. Auch da sieht es nicht gut aus.
Ja, das ist weiterhin rätselhaft und spricht natürlich auch für die These, dass hinter Frankfurt ordentlich Druck ist. Leverkusen jetzt Platz gut gemacht, Mainz ebenso. Da ist jetzt nur noch ein Punkt Rückstand auf Europa. Freiburg-Hertha 1:1, genauso rätselhaft wie Wolfsburg gegen Augsburg 2:2. Köln gegen Gladbach am Sonntag in einem relativ unspektakulären Rhein-Derby 0:0. Bremen verliert zu Hause gegen Hoffenheim, für die das natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, vom Relegationsplatz da ein bisschen Polster aufzubauen. Ja, und die Bayern im ersten Spiel unter Thomas Tuchel gewinnen gegen harmloses Borussia Dortmund nach blöden Kobelpatzer, das kennt man ja schon von ihm nach Verletzungen, 4:2. Aber Gregor Kobel kann man für diese Saison keinen Vorwurf machen, deswegen muss man einfach nur fragen, weshalb die Dortmunder in so einer Form da dann sich von diesem Schreck nicht erholen können und dann ist im Moment mit dem 4:2 ja auf dem Papier sogar noch sehr, 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 sehr gut bedient.
Ja, ich meine, die Anfangsphase war ja durchaus gut bis zu diesem Fehler und dann bricht dieses gesamte Team einfach in sich zusammen. Und nach 23 Minuten stand es 3:0, auch durch einen Doppelpack von Thomas Müller. Und dann muss man sich fragen, wie ein gestandenes Team, was Meister werden will, in so einer Situation so zusammenbricht. Und natürlich, man kam dann noch mal ran, auch wenn es in der 90. Minute durch Malen war, das 2:4. Aber mehr ging dann halt auch nicht. Und damit setzt sich natürlich Bayern wieder an die Tabellenspitze. Ist jetzt wieder 2 Punkte vor Dortmund, nachdem ja Dortmund die Tabellenspitze vor dem Spieltag angeführt hatte. Und das kann natürlich auch eine kleine Vorentscheidung sein. Ich meine, wir haben schon vor Wochen gesagt, dieses direkte Duell wird in gewisser Weise richtungsweisend sein, weil wir danach, glaube ich, mehr wissen, in welche Richtung es gehen könnte. Ich glaube, wir liegen damit auch richtig.
Ja, genau. Die Tendenzen wird es weiterhin geben. Also wir sind natürlich gespannt, was in den nächsten Wochen passiert. Vielleicht noch ein kleiner Blick ins Internationale. Da ist Paris safe, Italien safe, Spanien ist relativ sicher durch. Außer in England, da bleibt es weiter spannend. Arsenal wird ja unbeirrt. Theoretisch könnte man mit Blick auf die Tabelle sagen, die sind auch durch. Aber auch City macht weiterhin Druck. Man gewinnt 4:1 gegen Liverpool, Arsenal gewinnt 4:1 gegen Leeds, Chelsea verliert zu Hause gegen Aston Villa, deswegen fliegt Graham Potter und vielleicht Nagelsmann da, man weiß es nicht. Newcastle gewinnt gegen United, das ist auch sicherlich bemerkenswert, also auch da im Kampf um die Champions League noch Spannung drin. Newcastle mit 50 Punkten auf Platz 3, dahinter Menu 50 Punkte, Tottenham 49, dann Brighton, Brentford und dann erst Liverpool, also das wird auch nochmal spannend in der Premier League.
Ja, definitiv. Also, dass Man City sogar ohne Haaland, wohlgemerkt, Liverpool doch so deutlich schlägt, das zeigt wieder,
wo Es gibt Menschen in Deutschland, die sagen, Man City ist ohne Haaland noch besser als mit.
Das kann ich, das ist eine These, die möchte ich jetzt eigentlich gar nicht diskutieren, weil dafür fehlt mir auch einfach der Blick auf die Premier League. So viel habe ich in dieser Saison auch davon noch nicht gesehen. Aber ich kann nachvollziehen, was gemeint ist. Ich glaube trotzdem natürlich, gerade wenn es um Tore geht und gerade wenn es gegen Teams geht, die sowieso in der Krise stecken, da solche Teams sind natürlich gefundenes Fressen für Haaland. Aber auch ohne ihn schlägt man hier Liverpool deutlich und das zeigt wieder, in welcher Situation auch Liverpool momentan ist. Leider.
Genau, und dann kann ich auf jeden Fall nur dicke Empfehlungen für morgen Abend aussprechen. Chelsea gegen Liverpool, das wird es in der Konferenz parallel zu Bayern Freiburg geben. Also gerade Chelsea dann ohne Potter und Liverpool in der Krise mit der Hoffnung auf Europa dann direkt im Aufeinandertreffen morgen um 21 Uhr sicherlich. Ja, mal sehenswert und dann ja, kann ich euch nur eine schöne Woche wünschen. In den nächsten zwei Wochen wird es ein bisschen anders aussehen. Nächste Woche wissen wir es noch nicht genau, wie wir es machen. Vielleicht bin ich doch da, danach die Woche ist Benny nicht da, aber da habe ich wahrscheinlich schon für Ersatz gesorgt, also ihr könnt euch drauf freuen und dann wünsche ich euch eine schöne Sportwoche und danke, Benni, auch an dich.
Ja, ich habe zu danken, bis nächste Woche. Auch da werden wir natürlich irgendwie einen Weg finden, selbst wenn David nicht
auf dem Plan. Ist ja Ostermontag, ist ja eigentlich Feiertag.
Genau, das heißt, entweder wir machen ein Alternativprogramm vielleicht mal zwischenzeitlich, vielleicht können wir nochmal, und sei es nur eine halbe Stunde irgendwie über YouTube live gehen oder wir machen tatsächlich
Insta-Live oder so.
Genau.
Ja, mal gucken.
Wir lassen uns auf jeden Fall. Genau, wir lassen uns das einfallen und damit bis nächste Woche. Wir hören uns. Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.